Es ist schön.
Nein, Moment.
Wupp, 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 wupp. Der Florian Primel kann's noch.
Echt?
Nee, nicht A, sondern erstens.
Irrelevant. Wenn wir so weitermachen, dann gehen wir alle unter.
Außerdem. Das Intro auch nur einen ganz kleinen Tick zu laut.
Also geht?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch zur 87. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, live vom Ende der Welt, wenn man sich so die Nachrichtenlage anguckt. Aber das ist hier ja kein Bierli Recap und ich habe mir vorgenommen, mit Lars Holscher
und Florian Primel.
Verdammt.
Und du hast dir was vorgenommen?
Ich habe mir was vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, am Anfang jetzt immer ein bisschen mehr Hausmeisterei zu machen, da ich ja die Hoffnung hege, dass unsere gelegentlichen Aufrufe, neue Zuhörer zu generieren, fruchten und wir dann vielleicht mal erzählen sollten, was wir hier so grundsätzlich machen. Also, wenn du ein neuer Zuhörer bist, dann tut es mir sehr leid um dich. Aber du wirst jetzt erfahren, was dich hier erwartet, denn dieser Podcast bespielt im Wesentlichen zwei Formate, und zwar eines, bei dem wir Bier trinken und dabei die Entwicklungen der letzten Wochen zusammenkramen, das nennen wir Bierli Recap, und die Sendung, in der du jetzt gelandet bist, das ist nämlich die Sendung mit den Fragen, in der wir Fragen beantworten. Und auch das wollte ich viel öfter sagen, wenn, liebe Hörer, ihr möchtet, dass wir Fragen beantworten, die ihr an uns habt, dann könnt ihr sie uns stellen, und zwar an fragen@florianprimel.de.
Ach, das hast du schön aufgesagt.
Ne? Und ansonsten gilt natürlich, was bei allen anderen Podcasts gilt, wir freuen uns über Interaktion mit dem Publikum, über Feedback, über Kommentare und Bewertungen, iTunes, das Blog, Facebook, whatever. Ihr könnt mich sogar auf Twitter anschreiben, wenn es denn dringend sein muss.
Und bei SchülerVZ.
Genau, da treibe ich mich auch ab und zu noch nachts rum. Ja, ansonsten, ich habe es ja gerade schon etwas unelegant versucht einzuleiten. Eigentlich müsste das hier ein Bierli Recap sein, wenn man sich mal so die aktuelle Nachrichtenlage anguckt, oder?
Mm.
Oder vielleicht ein bisschen anders. Ich will es mal anders aufziehen. Ich war ja in der letzten Woche mit meiner Frau in Berlin. Und die Tage davor musste ich, um den Kopf ein bisschen für Berlin frei zu haben, noch so das ein oder andere im Büro wegarbeiten und dann auch Berlin vorbereiten, weshalb ich gar nicht dazu gekommen bin, mich so mit der Nachrichtenlage der Welt zu befassen. Ja. Was dazu führte, dass ich nach meinem Berlin-Aufenthalt also ungefähr eine Woche keine Nachrichten konsumiert habe oder nur sehr sporadisch. Und auf dem Rückweg aus Berlin zurück im Auto auf das Smartphone starrend, macht es schon irgendwie den Eindruck, als wäre in der Zwischenzeit die Welt untergegangen.
Und als, wieder aufgegangen.
Ja, als wäre Deutschland praktisch ganz, ganz kurz davor, keine Regierung mehr zu haben. Mhm. Und der restliche Zustand der Welt war auch nicht wirklich besser. Und ich hätte schon echt das Bedürfnis, darüber zu reden.
Mhm.
Und hab auch heute dann, ich war echt heiß darauf, irgendwie das alles so ein bisschen aufzuarbeiten und darüber zu sprechen und wollte dich so ein bisschen in Bierli Recap reinquatschen. Scheiß drauf, dass wir unter der Woche senden und du mit dem Auto bist. Aber ich wollte das echt dringend und war mega heiß. Dann aber begab es sich, dass wir heute den letzten Termin mit unserer Hebamme, also mit unserer Nachsorgehebamme, vor der Geburt hatten. Und haben dann eine gute Stunde, fast anderthalb Stunden mit der gequatscht, was man denn da so alles noch vorbereiten muss und wie das denn so dann im Groben aussieht, die ersten Tage, die man dann mit dem Kind zu Hause sein wird. Und da stellte sich dann so am Ende, als die Hebamme dann wieder weg gewesen ist, so ein ganz seliges Gefühl der Ruhe ein, weil man sich so gegenseitig in ein, das schaffen wir schon, das wird alles total schön reingequatscht hat, sodass ich dann eigentlich nur noch das Bedürfnis hatte, mit Natascha verkuschelt auf der Couch zu sitzen und wirklich so einen Millimeter davor war, dir abzusagen. Das ist wirklich merkwürdig. Dieses Kind ist noch gar nicht auf der Welt und hat schon so einen Ruhezustand hergestellt. Das fand ich ganz, ganz bemerkenswert zu beobachten an mir selbst.
Ja, herrlich, schön.
Lass die Welt doch kaputt gehen, aber im Moment könnte hier so potenziell alles mal in Ordnung sein. Also wirklich spannend, echt.
Ja, also ich habe auch die letzten Wochen die Nachrichten verfolgt und dann auch irgendwann gedacht, ach komm, hörst du einfach auf. Und
guckst in zwei Wochen nochmal rein und guckst einfach, wie das Ganze ausgegangen ist. So, dieses Ganze, alle treten irgendwie in alle Richtungen. Mhm. Jeder wird von jedem beleidigt. Alles ist schlimm. Nordkorea und Donald sind jetzt plötzlich gute Freunde und laden sich jetzt irgendwie zu Schnittchen und Bier ein.
Dafür sperrt der Donald Kinder in Käfige.
Ja.
Also ich hab wirklich ganz schwer den Eindruck gehabt, dass im Moment die Realität ein Spiel auf Steam ist, was noch im Early Access ist und eigentlich nicht für die Allgemeinheit freigegeben gewesen ist.
Ja.
Wir sind irgendwie auf so einen Arm abgebunden, der einfach nie für den Einsatz in der Allgemeinheit gedacht gewesen ist.
Ja, das ist momentan wirklich der Wahnsinn, wie in welche Richtung sich das entwickelt und zurückentwickelt und dann doch wieder in eine komplett andere Richtung einschlägt. Also völlig unpredictable.
So, aber da ich ja auch noch so ein paar Leute beleidigen möchte und das auch bitte gerne zeitnah tun würde. Nee, das machen wir jetzt nicht. Aber wann könnten wir denn mal zeitnah so ein Recap machen?
Vielleicht nächste Woche. Das spricht für mich jetzt erstmal nichts gegen.
Okay, sehr gut. Lass uns das mal irgendwie anpeilen. Da sind Dinge, die man nicht unkommentiert
dann
steht.
Dann mache ich auch noch eine kleine Beleidigungsliste.
Sehr gut. Aber wie ich ja gerade erläutert habe, soll es heute nicht darum gehen, was der Donald wieder gemacht hat und warum der Söder ein dummes Arschloch ist, sondern meiner Meinung. Sondern wir beantworten Fragen. Nochmal der Hinweis, wenn ihr andere Fragen hören wollt als die, die wir gerade beantworten, Lars, was machen wir denn gerade eigentlich? Wo bekommen unsere Fragen her? Also für die zahlreichen neuen Zuhörer, die wir sicherlich haben.
Ja, also unsere Fragen kommen aus dem großartigen Klugscheißerspiel, das ultimative Spiel für alle, die auf fast alles eine Antwort haben. Dieses Spiel zeichnet sich vorzugsweise dadurch aus, dass die Antworten falsch sind oder nur sehr unzureichend recherchiert, weswegen wir praktisch nie eine korrekte Antwort haben, aber trotzdem das Gefühl haben, manchmal etwas zu wissen.
Genau. Und da wir ja noch nicht wissen, wie das in dieser Sendung so ausgehen wird, also wenn ihr neue Zuhörer seid, dann hört doch vielleicht erstmal die Sendung vom letzten Mal. Dann habt ihr ein bisschen den Eindruck, dass wir echt kluge Leute sind. Vielleicht ist das heute nicht so. Lars, hast du eine Frage für uns?
Selbstverständlich habe ich Fragen. Auf diesen Karten stehen Fragen wie zum Beispiel, wie lange bist du unterwegs, wenn du mit dem längsten kommerziellen Nonstop-Flug der Welt ohne Zwischenlandung fliegst?
Fliegst du denn über den Atlantik oder fliegst du in die andere Richtung? Fliegst du über ein Meer? Die Frage ist ja, fliegst du über ein Meer oder fliegst du über Russland? Und tendenziell wäre Russland die längere Strecke. Und das wäre schlüssig, dass es über Russland ist, ohne Zwischenlandung, weil man dann keine Länder- oder Kontinentalgrenze überschreitet, die es vielleicht notwendig macht, dann mit einer anderen Airline oder so zu fliegen.
Ich frage mich gerade, kann man von uns aus oder von, sag ich mal, London oder Amsterdam aus nach Kapstadt fliegen? Was ja so ziemlich maximal weit weg ist.
Kapstadt.
Aber
warum sollte es denn Kapstadt sein und nicht irgendeine andere Stadt, die sehr weit weg ist?
Weil das zumindest ein großer Flughafen ist, wo auch ein Non-Stop-Flug angeboten werden könnte, weil der Bedarf da ist, dass es diesen Non-Stop-Flug überhaupt gibt.
Ach, du meinst, in Novosibirsk ist das nicht gegeben?
Ja, das würde ich erstmal ausschließen, dass du da Non-Stop vom sehr weit weg hinfliegen kannst.
Also ist es eine Strecke zwischen zwei großen Flughäfen?
Das würde ich sagen.
Und auch zwischen zwei sehr großen Städten?
Ja, das wäre zum Beispiel Frankfurt, Kapstadt oder je nachdem, was läuft. Aber ich vermute fast, dass das schon zu weit ist.
Vielleicht ist das auch gar nicht die relevante Frage. Vielleicht ist die relevante Frage an der Stelle, wie weit kann man denn mit einer Tankladung Linienflugzeug fliegen?
Sehr weit.
Und, naja, das vielleicht, aber da muss ja auch immer noch ein gewisser relativ großer Puffer eingerechnet werden. Also rein gesetzmäßig für den Fall, dass ein Unwetter kommt, dass man einen Umweg fliegen muss, dass man erst nochmal eine Runde Kreise fliegen muss, bevor die Landebahn freigegeben ist.
Ja. Ich habe Ende letzten Jahres bin ich irgendwie auf YouTube in so ein Pilotenloch gefallen.
Und du wieder, ey.
Ja, und hab dann irgendwie.
Immerhin nicht Reddit.
So ein Piloten-Channel durchgeschaut, der diverse Fragen beantwortet hat, nämlich auch die Frage, wie viel extra Sprit denn eigentlich so dabei zu sein hat. Und der sagte so, also wenn die ihr Ziel erreicht haben, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, können die noch so, ich glaube, es waren so 3 Stunden oder sowas noch zirkeln, wenn der Flughafen mal dicht ist oder sie auf dem Ausweichflughafen rüber müssen. Also die haben wirklich noch exorbitant viel.
Es sei denn, du bist Ryanair, dann hast du nur noch für 20 Minuten Sprit.
Ja, genau.
Und musst dafür Strafe zahlen. Gut, aber 3 Stunden ist jetzt auch nicht exorbitant viel, finde ich. Wie lang mag denn so der längste Flug sein, den man fliegen kann, was die zeitliche Dauer ist?
Also ich...
Du fliegst ja auch nicht länger als, ich würde mal sagen, 14 Stunden, oder?
Das ist, glaube ich, also das würde ich schon fast sagen, dass das zu viel. Also ich weiß, als ich in einem früheren Teil meines Lebens nach Afrika geflogen bin, da sind wir nach Kenia geflogen. Und ich weiß, dass wir von Bremen nach Frankfurt geflogen sind und dann von Frankfurt aus nach Kenia. Und das war schon ziemlich lange und das waren so 8,5 Stunden.
Okay.
Und Kenia ist ja tendenziell eher Mitte Afrika, also Zentralafrika. Wenn ich dann jetzt nochmal ein Stückchen nach runter Kapstadt, dann fließt ja schon so 12 Stunden, 11, 12 Stunden. Das ist, glaube ich, zu lange. Also ich glaube, dass wenn man so lange fliegen würde, würde man Probleme haben, ausreichend Restkraftstoff zu haben. Glaube ich. Also man könnte diese Strecke sicherlich fliegen, würde ich behaupten. Aber das ist dann nicht mehr die Kapazitäten, um ausreichend Kraftstoff für den Verbleib in der Luft zu haben.
Die Frage hatte ja noch so 1-2 Einschränkungen dabei. Magst du die vielleicht nochmal vorlesen?
Wie lange bist du unterwegs, wenn du mit dem längsten kommerziellen Non-Stop-Flug der Welt ohne Zwischenlandung fliegst?
Kommerzieller Non-Stop-Flug. Das muss keine Linienmaschine sein, oder?
Nee,
es ist nur ein kommerzieller Flug. Es kann also auch eine Privatmaschine sein.
Ja.
Also, wenn ich Iron Maiden dafür bezahlen würde, dass Bruce Dickinson mich in seiner Maschine so weit fliegt, wie er kann, rein rechtlich, dann würde das doch die auf der Karte gegebenen Grenzen einhalten, oder?
Ja.
Und die haben doch eine 747, oder? Oder irre ich mich da?
Ja, die hatten zumindest eine. Weiß nicht, ob die jetzt noch haben, aber Bruce Dickinson, der hatte ja zuerst teilweise doch selbst geflogen.
Genau. Der fliegt ja zwischendrin, wenn er von seinem anstrengenden Rockstar-Leben abschalten möchte. Ja. Okay, aber das wird jetzt nicht gemeint sein. Aber ich glaube, es macht doch gar keinen Sinn, sich darüber anzunähern. Ich hab auch nichts anderes, woran ich mich jetzt entlanghangeln könnte, um dann eine elaborierte Schätzung abzugeben.
Wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich sagen, nach 11 Stunden ist Schluss.
Ja, aber möchten die eine Zeitdauer von uns wissen oder möchten die Kilometer von uns haben?
Wie lange bist du unterwegs?
Oh, das ist gut. Das macht's viel einfacher, finde ich. Ich hätte nämlich nicht gewusst, wie weit das nach Kapstadt ist.
Sehr weit.
1, 2, viele Kilometer, ja. 12 Stunden? Hat man schon mal von länger dauernden Flügen als 12 Stunden gehört? So im Bekanntenkreis. Leute, die viel reisen, ne? Aber man hat schon mal zumindest gefühlt 12 Stunden gehört.
Würde ich zumindest noch als realistisch irgendwo ansehen. Alles darüber hinaus, da fallen dir auch irgendwann die Beine ab. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie länger als 11 oder 12 Stunden fliegen kann. Das ist zu weit.
Wollen wir 12 Stunden sagen?
Lass es 12 Stunden sagen und mal gucken.
Wie die falsche Antwort auf der Karte lautet. Dreh sie mal.
Ja. 18,5 Stunden.
Damn.
Nämlich von Newark nach Singapur.
Wo ist denn Newark?
Das wird vermutlich irgendwo in Amerika sein.
Okay. 18,5 Stunden. Ja. Gut, wenn das stimmt, dann lagen wir da jetzt mal ganz schön kräftig daneben, ne?
Ja. Heftig. Also ich sag mal, das ist ja durchaus was, das traue ich denen zu, dass sie das noch recherchieren können. Aber würdest du mal ganz kurz in deinen Browser gucken und uns mal zeigen, wo Newark liegt, damit man das vielleicht auch mal dem Hörer ein bisschen verständlich machen kann?
Wie schreiben wir denn das?
Newark. Wie neu? Ark.
Newark, New Jersey. Moment. Die Wikipedia-Seite gibt uns unangenehmerweise leider keine Karte, die uns sagt, wo in den Vereinigten Staaten genau sich das befindet. Aber in welche Richtung fliegt man denn dann, wenn man nach Singapur fliegt? Fliegt man dann nach Westen oder nach Osten?
Von meinem Verständnis des Globuses müsste es eigentlich praktisch scheißegal sein, in welche Richtung man fliegt.
Also, es befindet sich auf jeden Fall an der Ostküste.
Mhm. Du müsstest, also der kürzere Weg müsste dann
nach Osten sein.
Ich hätte gesagt Richtung Westen.
Echt?
Ja. Man weiß es nicht.
Liebe Hörer, ihr seht, ihr hört. Neben den Bereichen Sexualität, Medizin, Krankheiten, gut, das fällt in den Bereich Medizin, ist auch der Bereich Geografie einer, bei dem wir nochmal irgendwie ein bisschen nachsitzen müssen, ne?
Man ist ja auch nur diese aufgeschnittene Ansicht gewohnt. Aber ich würde sagen, dass die Richtung Westen kann's eigentlich nicht mehr so weit sein.
Da musst du ja schon einmal komplett durch die USA fliegen. Und die sind ja jetzt auch nicht klein.
Ja.
Da bist du da auch schon mal locker 6-7 Stunden unterwegs.
Ja, und dann kommst du ja, aber wenn du da rüber hinaus bist du ja schon direkt in Russland.
Nachdem du über einen Ozean geflogen bist, meinst du?
Nein, also Alaska und Russland, du kannst, glaube ich, von Alaska aus, kannst du schon nach Russland rüber gucken. Die sind nicht weit auseinander.
Mhm. Gut, wenn du so schräg rüberfliegst nach oben,
ja.
Also nach Norden. Gut, dieses Geheimnis werden wir jetzt vermutlich nicht lüften.
Nein, vermutlich
aber nicht. Vielleicht recherchieren wir das am Ende nochmal nach, mal gucken.
Mhm.
Lars, hast du noch eine Frage für uns?
Ja, und zwar wie tief konnte der Mensch bisher in die Erde graben?
Oh, da habe ich auch mal irgendwas zu gelesen. Und du
ich
garantiert auch.
Ich auch.
Über diese Bohrung in Russland,
ja.
Bei der sie der Meinung gewesen sind, aufgrund der merkwürdigen Geräusche, die sie dort mit einem Mikrofon aufgenommen zu haben, abergläubischerweise die Hölle angebohrt zu haben, oder?
Ja. Und schnell wieder den Deckel drauf gemacht.
Und das ist, also
damit Hitler nicht aus dem Loch kommt.
Aber so war's, oder? Du hast diese Geschichte auch gelesen, genau in der Konfiguration,
ja.
Oder? Daraus kann man schließen, dass das schon relativ lang her sein muss.
Mhm.
Kleiner Spoiler, nein, da unten herrscht ein sehr, sehr großer Druck, weshalb da schon auch laute Geräusche aus der Erde aufzufangen sind, wenn man da ein Mikrofon runterhält. Aber wie tief mag das gewesen sein? Das habe ich jetzt natürlich nicht mitgeschnitten. Ich wollte nur die witzigen, coolen Fakten, aber leider habe ich jetzt nicht mitgenommen, ob das 2, 3 oder 4 Kilometer tief gewesen ist. Ich würde sagen, in dem Rahmen bewegt es sich. Ich glaube nicht, dass man viel tiefer gebohrt hat.
Ich meine letztens tatsächlich noch gelesen zu haben, dass das tiefste man-made hole so an die 10 Kilometer tief ist.
Okay.
Was ja im Großen und Ganzen nicht besonders tief ist.
Du meinst in Anbetracht der Tatsache, dass man ungefähr 4000 Kilometer tief bohren könnte?
Ja.
Um beim Eigelb anzukommen?
Ja.
Von daher sollte man sich da mal ein bisschen Mühe geben.
Ja, finde ich auch.
Ich möchte dringend wissen, was sich da unten befindet.
Ja, das ist ja tatsächlich noch weniger erforscht als die Tiefsee oder das Weltall.
Ja, aber was soll denn da jetzt genau erforscht sein? Was an der Stelle zufällig sich da noch für Sedimentschichten befinden, oder? Ich finde, das ist jetzt auch, also ich möchte das natürlich prinzipiell haben, weil ich Erkenntnis per se cool finde, sei sie jetzt so nutzlos, wie sie nur sein kann. Aber das finde ich jetzt weniger interessant. Also da würde ich weniger gerne weitere Forschungsgelder hinein investiert haben, als zum Beispiel, wie du sagtest, in die Erforschung der Dicke der Plastikschicht in der Tiefsee.
Ja, Tiefsee ist auch gruselig und spannend. Aber es würde mich auch mal interessieren, was dann so im Inneren der Erde ist und wie sich das...
Steine.
Schon klar.
Dreck.
Aber das ist doch etwas elaborierter. Da kann man ja bisher, sag ich mal, tendenziell auch eher nur mutmaßen. Das finde ich, ist auch noch was Spannendes, sag ich mal, dass wir nur 10 Kilometer nach unten gucken können, aber Lichtjahre in die andere Richtung.
Mhm. Ja, also gut. Daher. Aber bist du dir denn sicher mit den 10 Kilometern?
Ich würde jetzt nicht mein Erstgeborenes draufsetzen, aber so die Richtung, da fühle ich mich schon gut mit.
Ist das denn die russische Bohrung, von der ich gesprochen habe? Oder ist das was einigermaßen Aktuelles?
Das ist was.
Weil, keine Ahnung, Elon Musk oder so wieder was finanziert hat.
Das ist relativ aktuell, die Info. Das ist auf jeden Fall nicht die Geschichte, die du vorher erzählt hast. Die ist, glaube ich, schon wesentlich älter.
Mhm. Dann habe ich von der tatsächlich noch nie was gehört, was ja jetzt nicht ungewöhnlich wäre. Aber gut, wenn du das sagst.
Hm. Wollen wir mal umdrehen und gucken, ob wir recht haben?
Wie macht man denn sowas? Also lässt man die dann einfach an einem Stahlseil hinunter?
Weil wen die?
Die Bohrer, die Bohrmaschine.
Ja, das ist auch ein unheimliches.
Fräst sich das dann von alleine Kraft seines Gewichts tiefer ins Erdreich?
Nee, da musst du, glaube ich, noch.
Also, musst du ordentlich Druck drauf tun.
Drücken. Ich glaube, die Schichten sind schon relativ dicht da unten.
Mhm. Ah, das sprengen wir frei.
Mhm. Ja, ich sag mal so, auch bei so Ölgeschichten, da sind die Löcher ja auch relativ tief.
Mhm.
Wenn man so Öl baut, da habe ich letztens auch noch so ein ganz putziges Video gesehen, wo auch so zwei vor so einem riesigen Loch stehen und da den Deckel abheben und dann bricht er irgendwie auseinander und dann hört man so plong, plong, plong und irgendwann so 40 Sekunden später hört man dann irgendwie pff. Ja, das ist schon bitter. Aber ja, also es gibt einige tiefe Löcher auf der Erde und ich würde sagen, das tiefste ist etwa 10 Kilometer
tief. Gut. Mangel besseren Wissens schließe ich mich deiner Meinung da an.
Lag ich auch gar nicht so falsch. Es sind gut 12 Kilometer angeblich. Also, da die Antworten immer falsch sind, würde ich sagen, habe ich recht.
Weitere Informationen stehen nicht auf der Karte drauf. Nein. Also
gut, noch 12,
nicht mal. Nee. Wann, in welchem Nein. Land, wie das Loch heißt.
Von wem. Wessen Mutter das ist. Nee. Wie immer, relativ spärlich mit Informationen, was diese...
Und wie immer, der Aufruf, wenn wir in unserem Hörpublikum Leute haben, die sich beruflich damit befassen, tiefe Löcher zu buddeln oder halt mal, weiß ich nicht, in ihrem Garten auf Gold gestoßen sind, dann lasst uns doch an der Erkenntnis teilhaben.
Ja, unbedingt. Tiefe Löcher, wir sind praktisch Höhlenforscher. Oh, wie viel... nächste Frage übrigens.
Ja?
Wie viel Mal geht ein normaler Mensch im Schnitt pro Tag auf die Toilette?
Dein Blick sagt mir, dass du mich nötigen möchtest, den vermehrten Toilettengang meiner hochschwangeren Frau gerade irgendwie aufs Tableau zu hieven. Das tue ich selbstverständlich nicht. Ich glaube aber auch, dass ich öfter als der durchschnittliche Mensch auf Toilette gehe.
Ja, also ich gehe auf jeden Fall auch häufiger als der Durchschnitt auf die Toilette.
Dann kennst du den Durchschnitt. Erzähl mir mehr davon.
Nee, ich kenne den Durchschnitt nicht, aber wenn ich so meine Arbeitskollegen und sowas, man hat ja so ein gewisses Gefühl dafür, wie oft die Leute um einen rum so den Platz verlassen und mal austreten gehen. Und da bin ich doch schon recht vorne mit dabei, will ich mal sagen. Aber das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass ich wesentlich mehr trinke als die anderen.
Mhm.
So mein Flüssigkeitskonsum liegt so an guten Tagen zwischen 4 und 5 Litern.
Mhm.
Und aber das muss natürlich irgendwo bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, im Schnitt pro Tag auf die Toilette. Meint das beide Geschäfte? Komplett,
ja. Würde ich jetzt so interpretieren.
Dann würde, also meine Schätzung, ich gehe sicherlich 6 bis 7 Mal am Tag pinkeln. So.
Ich bin mir sicher, dass ich öfter pinkeln gehe.
Ja?
Ich würde sagen, an guten Tagen. Wobei, man muss jetzt auch irgendwie wieder einen Durchschnitt bilden. Wenn du irgendwie abends auf einer Party rumgubbelst und da ein Bier nach dem anderen in dich reinzischt, dann gehst du natürlich nochmal deutlich öfter auf Klo als an einem, ich sag mal, ganz normalen Tag.
Mhm. Ja.
Und das rechnet sich da ja auch irgendwie rein. Genauso wie du ja, wenn du 5 Liter trinkst, weil es gerade eine Bullenhitze draußen ist, dann gehst du ja auch noch mal öfter.
Ja.
Also ich würde schon sagen, dass ich an so guten Tagen 10-mal schaff. Irgendwie einmal morgens, dann noch 2 oder 3-mal abends und dann über diesen 8 Stunden Arbeitstag verteilt so alle 1 bis 1,5 Stunden.
Mhm.
Und ich finde jetzt nicht, dass das unrealistisch, wahnsinnig, du hast überhaupt keine Blase mäßig klingt. Und das, nee, ist, das sind schon 10.
Mhm. Ja.
Oh,
das ist, also, um jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen, würde ich sagen, der durchschnittliche Pisser und Kacker, die gehen nicht häufiger als 5-mal pro Tag auf die Toilette. Denn man hat es ja auch mit alten Leuten zu tun, die ja sicherlich auch in dieser Statistik bedacht wurden.
Du hast recht.
Wenig trinken.
Die Windeln tragen.
Ja, sie gehen 0-mal auf die Toilette.
Eben, dasselbe gilt für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren.
Ja.
Von denen gibt's nicht so viele wie alte Leute, aber ja.
Mhm. Also alte Leute gehen ja tendenziell wenig auf die Toilette, weil sie in der Regel immer zu wenig trinken.
Mhm.
Daher der Drang, auf die Toilette zu gehen, nicht allzu groß ist.
Ja.
Und da würde ich sagen, gehen die wahrscheinlich eher so 3-mal am Tag auf die Toilette.
Das Schöne ist, dass wir uns jetzt diese einigermaßen elaborierten Gedanken dazu machen und aber unserer lang gesammelten Erfahrung nach ja davon ausgehen können, dass der Praktikant, der die Antwort auf diese Frage da drauf gekotzt hat, sich diese Gedanken nicht gemacht hat und einfach gegoogelt hat und das erstbeste Ergebnis dann auf die Rückseite geschrieben haben wird. Was nehmen wir denn an, was Google sagen würde, wenn man sich nicht diese Gedanken macht, die wir uns da jetzt machen? Dann würde ich nämlich ein bisschen höher greifen.
6-mal.
Ja.
Ja.
Da würde ich mitgehen. Machen wir mal.
Ja. Soll ich mal umdrehen?
Bitte.
6-mal.
Ah, wie das wieder läuft heute.
Wirklich, also um auch noch wirklich einmal, die Antwort heißt wirklich 6-mal. Also mehr Information? Nee. Wahnsinn. Noch eine Frage, die wir sicherlich beantworten können, das auch so eine dieser Geschichten ist, die man als junger Mann, sag ich mal, auch schon des Öfteren gehört hat. Wie kommt es, dass viele erfrorene Menschen nackt aufgefunden werden?
Ich habe den Eindruck, dass du das gerade spontan weißt. Ich muss noch ein bisschen in meinem Kopf kramen. Ich weiß, dass ich das auch schon mal gehört habe. Und vermutlich ist es einfach so ein irritierender Effekt, dass kurz vor dem Kältetod du nicht mehr das Gefühl hast, dass dir kalt ist, sondern eher das Gegenteil, oder?
Ja, ja. Genau so ist es. Es gibt auch eine ganz schöne Dokumentation, die setzt sich auch speziell mit dem Mount Everest auseinander. Und
die heißt Die 10 von Reinhold Messner.
Und da wird auch der Fall behandelt, der jetzt, glaube ich, vor ein paar Jahren auch verfilmt wurde, auch einer der bekanntesten Fälle einer Gruppe, die auf den Mount Everest steigt und dann am Ende auch jemanden zurücklassen muss, weil er irgendwie nicht mehr kann und dann stirbt er auch da und sowas. Und das ist auch einer dieser Fälle, wo auch er den Drang hat, sich auszuziehen, weil auch kurz vorm Sterben hat man wohl das Gefühl, dass er plötzlich unerträglich heiß wird. Und dann ist es meistens auch schon kurz danach zu Ende.
Mhm.
Und daher weiß ich jetzt nicht, ob auf der Rückseite dieser Karte, ob sie eine medizinische Erklärung erwarten oder ob der Umstand, dass einem kurz bevor man erfriert, sehr heiß wird, ob das schon ausreicht.
Wir könnten zumindest ja versuchen, das mal einzugrenzen. Meinst du, das ist ein psychisches Phänomen?
Nee.
Oder ist das durch irgendeinen Vorgang im Körper erklärbar?
Mhm. Ja, das wird sicherlich.
Meinst du?
Irgendetwas Chemisches sein. Wie, dass sich alle Gefäße verengen und dass alles aus den Extremitäten irgendwie rausfließt, um irgendwie noch so den Kopf und das Herz warm zu halten. Und dabei wird sicherlich irgendwie irgendwas dann im Gehirn passieren, dass einem plötzlich das Gefühl hat, es ist einem megamäßig heiß. Also ich habe auch nicht die Fähigkeiten, oder wir beide haben nicht die Fähigkeiten, ja, das weiter zu elaborieren. Von daher würde ich sagen, drehe ich einfach mal die Karte um. So. Oh, eine Antwort, so eine lange Antwort habe ich noch nie auf so einer Karte gelesen. Die hat unschlagbare 4 Zeilen.
Da müsste ich ja fast die Gitarre rauskramen und das dazu untermalen, ne? Hm. Aber diesmal vor, Lars. Ja.
Bei sehr schwerer Unterkühlung sendet der Körper Blut in die Haut, um Erfrierungsschäden möglichst vorzubeugen. Dadurch wird einem so warm, dass man sich ausziehen muss.
Das wäre das Gegenteil von dem, was du eben behauptet hast. Nämlich, dass das Blut aus den Extremitäten zurückgeht. Um mir, das erscheint, also ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, aber nicht, weil mir das nicht irgendwie abwegig erscheint, da das, was du gesagt hast, eigentlich fürs Überleben ja der sinnvollere Vorgang wäre, sondern weil ich es einfach nicht besser weiß und meine medizinischen Kenntnisse so schlecht ausgeprägt sind, dass ich das nicht in Abrede stellen möchte, per se, aber schlüssig ist das nicht, oder?
Nee, schon, weiß ich nicht, also nicht, dass ich das jetzt nicht glaube, aber das finde ich schon ziemlich abgefahren, also dass man, wenn der Körper so wenig Energie hat, dass er dann auch noch Energie dafür verbraucht, nicht lebensnotwendige Teile des Körpers mit Blut zu versorgen, finde ich schon relativ fahrlässig vom Körper.
Mir ist gerade noch was eingefallen.
Und zwar?
Das wollte ich eigentlich am Anfang der Sendung gemacht haben, wie wir das jetzt auch in jeder Sendung tun sollten. Lars, wann ist denn der erste offizielle World Moon Landing Day?
Oh, der erste offizielle World Moon Landing Day, der wird sich vermutlich am 20. Juli 2018 hier vielleicht zeigen.
Im Podcast niederschlagen. Liebe Hörer, feiert mit uns den World Moon Landing Day auf irgendeine Art und Weise. Der ist ja noch nicht etabliert. Das heißt, ihr habt jetzt genau wie wir die Chance, quasi einen internationalen Feiertag zu definieren. Wir möchten gerne wissen, wie ihr das tut. Schickt uns auf irgendeine Art und Weise Texte, Bilder oder sonst irgendwas, was ihr am 20. Juli tut, um der ersten Mondlandung zu gedenken. Wir werden uns auch irgendwas Cooles einfallen lassen. Nächste Sendung mehr.
Ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh, das ist wieder so ein Ding, was im Sande verlaufen wird. Nee, nee, wir versuchen hier gerade Weihnachten 2 zu etablieren. Also von daher, macht was Schönes mit euren Liebsten. Schmeißt den Projektor an, schaut euch die Live-Berichterstattung zur Mondlandung an. Ich denke, das ist was wir auf jeden Fall machen sollten. Also ich habe schon mir vorgenommen, irgendwie noch einen Beamer zu organisieren, dann irgendwie den im Garten aufzustellen und dann irgendwie so die 6 Stunden Berichterstattung zur ersten Mondlandung irgendwie live dann zu verfolgen.
Das wäre so
cool. Würde ich mega geil finden.
Ach so, wir machen das also bei dir im Garten?
Oder bei dir im Garten. Alles ist möglich. Über weitere Planung werdet ihr sicherlich auf dem Laufenden gehalten.
Genau, offene Facebook-Veranstaltung und so.
Ja. Wir haben auf jeden Fall Bock. Macht was Besonderes draus und feiert, dass die Welt toll ist.
Und der Mond ebenso. Lars! Erzähl uns doch mal, was auf der Karte steht.
Oh yeah. 1495 Personen sind auf der Titanic umgekommen. Wie viele Überlebende gab es, als die Titanic sank?
Ach, das gehört auch zu den Dingen, die man irgendwann mal gehört hat, ne? Wann ist denn der Film ins Kino gekommen? Vor
1999 oder so?
Also vor fast 20 Jahren ist das bestimmt Trivia gewesen, die man eher am Start gehabt hat als heute. So viele waren es nicht.
Ich weiß
150?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr genau, wann die Titanic untergegangen ist.
1912?
Ich würde sie jetzt auch irgendwo in den Zehnern einordnen, aber ein genaues Datum. No chance.
Naja, also mein 1912 kam doch jetzt mit so viel Werf und Klarheit einfach in den Raum geschossen, dass wir davon ausgehen können, dass das selbstverständlich richtig ist.
Ja. du sagtest 100 Personen.
150 habe ich gerade geschätzt.
Das ist, glaube ich, zu wenig. Ich meine, gelesen zu haben oder irgendwo gehört zu haben, dass ungefähr 2/3 der Leute gestorben, oder, nee, das, 2/3 der,
Passagiere.
Genau, das Wort fehlte mir. Zwei Drittel
der Reiter.
Der Passagiere gestorben sind. Im Umkehrschluss werden 1495 Personen gestorben sind,
dann ist das eine Aufgabe, die nur ein Taschenrechner erledigen kann.
Müssten ja ungefähr so 700, irgendwas zwischen 700 und 750 Personen noch am Leben gewesen sein.
Was mir da gerade bei auffällt, ist, dass man die Titanic ja so als wahnwitzig großes Schiff in der kollektiven Erinnerung hat. Ungefähr 2000 Passagiere, ja, aber quasi nichts ist im Vergleich zu dem, was so auf aktuellen Großraumdampfern über die Meere schippert, ne?
Ja, sind so irgendwie Queen Mary, irgendwie 10.000 Leute oder so drauf sind, also kleine fahrende Städte mit Casinos und Pools mit 10 Meter Turm, also das ist schon ziemlich abgefahren.
Also das ist aus meiner Sicht auch zusammen mit Flugreisen das Erste, was definitiv verboten gehört, wenn wir es irgendwie mal ernst meinen wollen, die Erderwärmung nochmal auf irgendwas zu begrenzen.
Ja, wobei da ja auch momentan viel an den Motoren geschraubt wird und sich da auch die Veranstalter auch zumindest in der Öffentlichkeit einer gewissen Verantwortung bewusst sind und da auch enorm viel Geld reinpumpen, diese großen Schiffe irgendwie effizienter zu machen und nicht, dass sie einen Ausstoß haben wie 40.000 Autos.
Ja, aber das betrifft ja dann auch nur die Passagierschiffe, ne? Und nicht irgendwelche Containertransporter.
Ja, da weiß ich nicht, wie die Lage ist. Das habe ich nur letztens gerade gesagt.
Ich glaube, da ist die Lage, dass die einen Ausstoß haben wie mehrere hunderttausend Autos.
Ja, klar, wenn die da ihr Schweröl in die Luft pumpen, das ist natürlich der absolute Overkill, sag ich mal. Ne? Was man da der Umwelt antut für Ware.
Ja, genau, für Ware. Ich verstehe auch wirklich nicht, warum die Dinger nicht einfach nur noch als Segelschiffe fahren dürfen. Großer Gott, dann dauert das eben 4 Monate. Dann dauert das halt 4 Monate, bis meine Hello Kitty-Püppchen aus China hier ankommen. So what? Also wirklich. Ich habe da sehr geringes Verständnis für.
Wo ich letztens auch noch drüber nachgedacht habe, die 3D-Druck-Revolution lässt ja auch immer noch auf sich warten, sag ich mal. Und auch
außer im Hause Holscher, ne?
Ja, außer im Hause Holscher, da wird der 3D-Drucker befeuert ohne Ende. Aber es war so, das wird sicherlich auch das ein oder andere Problem lösen, wenn es darum geht, Dinge irgendwie nicht mehr unnötig durch die Welt zu schiffern und zu schicken und mit dem Auto zu fahren, um irgendwas zu holen, wenn man es einfach zu Hause herstellen kann. Von daher, ich hoffe immer noch, dass diese ganze 3D-Druckgeschichte doch nochmal im Privatsektor Fuß fasst und dass man in den nächsten 15 bis 20 Jahren vielleicht doch noch mehr irgendwie Ersatzteile selbst zu Hause drucken kann oder auch Dinge des alltäglichen Lebens irgendwie selbst herstellen kann. Das würde ich mega cool finden. Zumal ja dieser Plastik auch biologisch abbaubar ist, das finde ich ist irgendwie eine ganz runde Sache.
Gut, aber das ist jetzt selbstverständlich, ich wünsche mir das auch sehr. Wobei es ist ja quasi schon da. Du hast so ein Ding zu Hause stehen, mein Vater hat so ein Ding zu Hause stehen. Und mir ist in den, wie lange hast du den jetzt? 2, 2,5 Jahren oder so, die ich ja quasi über Bande Verfügbarkeit so eines Gerätes hätte, noch nicht ein Ding eingefallen, was ich jetzt dringend von dir gedruckt haben müsste.
Und das ist eben das Problem. Das muss viel weiter nach vorne gebracht werden.
Ja, vielleicht will ich einfach keine komischen Dinge haben.
Das kann sein, aber du wirst sicherlich schon Dinge gekauft haben, die man auch hätte drucken können.
Das stimmt natürlich.
Und darum geht's ja jetzt, wenn man das Ganze mal runterbrechen möchte. Unabhängig davon wollen wir darüber sprechen, wie viele Leute eigentlich beim Untergang der Titanic überlebt haben. Vorsichtige Schätzung.
Irrelevant, wenn wir so weitermachen, dann gehen wir alle unter. Wenn die Polkappen schmelzen.
Oh, bin ich mal wieder gerade komplett vom Schuss abgekommen.
Aber du merkst, wir brauchen dringend einen Billy Recap.
Ja,
ich leide wieder an der Welt.
Wahnsinnig viel Redebedarf. Und auch Neues aus Nordkorea. Einiges. Selbst damit würde sich aktuell auch eine Sendung füllen lassen. Nur mit Neues aus Nordkorea.
Klär uns einfach auf, komm, da kommen wir sonst nicht mehr raus aus der Grube.
Okay, wir haben jetzt geschätzt 700 bis 750 Personen. Du bist damit einverstanden?
Wir könnten uns auch in der Mitte treffen, aber meins war ja nur eine, noch nicht mal eine Schätzung, sondern einfach nur ein Schuss ins Blaue. Von daher würde ich mich dir anschließen.
Oh, 706 Personen.
Wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Der Florian Primel kann's noch.
Ja, in diesem Fall kann's der Lars Holt schon noch, ne?
Ach, der Podcast natürlich. Der Florian Primel Podcast. Ja.
Meinst du, wir machen noch eine?
Also eine kann ich auf jeden Fall.
Wir sind ja ein bisschen spät dran, weil wir uns wieder etwas verquatscht haben. Und der gute Lars mir total schöne Sachen mitgebracht hat. Die muss ich unbedingt nachher nochmal fotografieren und irgendwie auch auf Social Media werfen. Mhm. Das erste Bandshirt meines Kindes.
Sehr gut. So. Das sind wirklich coole Fragen auf dieser diese Karte. Oft kann man hinter einem Flugzeug am Himmel lange weiße Streifen sehen. Was sind das eigentlich für Streifen? Ja, das sind die Streifen, damit kontrolliert die Regierung das Wetter.
Nein, damit betreibt die Regierung Bevölkerungskontrolle. Das macht uns nämlich alle impotent.
Und zu Reptiloiden.
Oh, auch, ja. Nee, vermutlich macht das, dass wir die Reptiloiden nicht erkennen können, weil das unseren Geist vernebelt.
Oh, apropos Reptiloiden. Deutschland ist ja eins
der reptiloidenreichsten Länder der Welt. Das wissen nicht viele.
Ja, jetzt auch gerade wieder dem Twitter-Account von Donald Trump entsprungen. Ich war letztens bei uns in der Nachbarschaft am Kiers. So, Deutschland ist ja eins der Länder, die doch eine recht reichhaltige Kierskultur hat.
Ich kenne. Naja, sprich erstmal weiter. Ja. Sprich erstmal weiter.
So, und mein kleiner Kiers hat jetzt zusätzlich zu seiner Kiers-Funktion noch eine kleine DHL-Stelle. So, weil man durch bunte Tüten verkaufen offensichtlich nicht mehr leben kann. Jetzt habe ich da ein Paket abgegeben in völliger Überzeugung, dass ich damit mit Karte zahlen kann. So, hatte aber auch noch irgendwie 7 Euro dabei, um, falls es keine Karte gibt, es auch bar bezahlen zu können. So. Dann kommt dieser ältere Herr, ich sag mal so Anfang, Mitte 50. So. Wir wiegen mein Paket. So. Und es wiegt zu viel, deswegen muss ich irgendeinen ominösen DHL-Gewichtszuschlag bezahlen. Und das Paket kostet jetzt 9 Euro irgendwas. So, ich sag, ja, würde ich gerne mit Karte zahlen. Nee, also Karte, das machen wir hier nicht. So. Ich sag, okay, dann muss ich nochmal eben Geld holen. So, der Kiers ist ungefähr 2 Laufminuten von mir zu Hause entfernt. Ja, und dann fing er nämlich an. Man hat gesehen, wie er so seinen imaginären Aluhut aus der Tasche holt und hat mich erstmal voll gequatscht. Nämlich, dass ich kein Bargeld benutze, ist nämlich schlimm. Aus folgenden Gründen. Erstens, die Regierung verfolgt nämlich alles, was man mit dem Geld macht. So, okay. Außerdem hat die Regierung versucht, die Bildung von Familien zu verhindern, indem man diesen Karrieregedanken, man muss Karriere machen, muss ein großes Auto fahren, den hat die Regierung nämlich auch in die deutsche Gesellschaft gepflanzt, denn nämlich Familien sind nämlich schwer zu kontrollieren. Und wenn die Leute Karriere machen, dann sind das Einzelgänger und die kann man viel leichter kontrollieren. Und dann bin ich da quasi irgendwie 10 Minuten mit irgendwelchen wirren Äußerungen beworfen worden, wo ich auch erst angefangen habe, gegen anzuargumentieren und das irgendwie zu sagen, hast du Gasleck oder so? Habe ich auch gedacht, ach komm, drauf geschissen, hörst du dir das einfach mal an. Das war wirklich der Wahnsinn, was irgendwie so 35 Jahre im Kiers arbeiten mit einem machen. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also so ein derart aufgeweichtes Gehirn mit irgendwelchen absolut fragwürdigen Thesen. Wahnsinn. Also wenn du mal wirklich eine Stunde Zeit hast, geh einfach mal zu dem Kiers und hab kein Bargeld dabei. Wahnsinn. Also, aber finde ich eigentlich eine geile These, dass Karriere wurde von der Regierung gemacht, damit Familien zerschlagen werden und man den Einzelnen besser kontrollieren kann.
Ja, natürlich.
Und die Regierung erstellt auch aufgrund der EC-Kartenzahlung Bewegungsprofile vom einen und wissen dann, was man macht und so weiter und so fort. Also wirklich steile Thesen.
Ohne da jetzt auf irgendeine Art und Weise ernsthaft gegen anreden zu wollen. Und ich glaube, das funktioniert in solchen Fällen auch nicht. Da müsste man wirklich vom Hundertste ins Tausendste kommen und stößt dann einfach irgendwann an so Grenzen,
ja,
bei denen man dann nicht mehr bereit ist, jetzt auch noch dieses oder jenes Fass aufzumachen. Ja. Was ich aber zu dieser Familien- und Einzelgänger-These sagen möchte.
Mhm.
Ich möchte mit einer gewissen rantigen Anklage als Unterton davon berichten, dass wir gerade unseren Antrag auf Elterngeld ausgefüllt haben. Und ich habe mich selten unserer Regierung ausgelieferter gefühlt als in diesem Moment. Und die Regierung weiß jetzt auch sicherlich sehr viel mehr von mir, als sie das gewusst hat, als ich noch keine Elterngeldanträge ausfüllen musste.
Mhm.
Also das vielleicht nur als ganz winzigen Einwurf an dieser Stelle. Also ich glaube, Familien sind deutlich abhängiger von den Leistungen des Staates, als es irgendwelche karrieregeilen Einzelgänge sind. Denn die haben Geld und wenn man Geld hat, dann ist man nicht mehr vom Staat abhängig.
Hm.
Auch wenn es kein Bargeld ist. Und da schließt sich der Kreis.
Ja.
Also ich habe schon wieder vollständig vergessen, was die Frage gewesen ist.
Jetzt muss ich auch mal ganz kurz. Ach ja, genau, Chemtrails.
Ah ja, Chemtrails, selbstverständlich.
Ja, also da, genau.
Da gibt es schlicht und ergreifend keine andere richtige Antwort als Chemtrails drauf, ist bekannt, muss man wissen.
Ja, so, und was sind die weißen Streifen, was glauben die Unwissenden denn, was die Streifen sind?
Die bezeichnen sie als Kondensstreifen und ich vermute, dass das ungefähr das gleiche ist wie das, was Schlittschuhläufer auf Eis hinterlassen, nur in der Luft.
Mhm. Tja, das ist schon...
Ich wüsste gerne, wie die Antwort auf der Karte lautet, ob da wirklich nur Kondensstreifen draufsteht oder ob da jetzt irgendwas zur Entstehung von Kondensstreifen draufsteht.
So, die weißen Streifen bestehen aus kleinen Wassertropfen, die sich an den Abgaspartikeln des Flugzeugs bilden.
Ach echt?
Ja. Kondensstreifen also.
Da steht noch nicht mal, stimmt, da steht nicht, bemerkenswert, ja. Doch.
Ja, die haben das Wort quasi umschrieben.
Mhm.
Charade quasi. Antwortscharade. So, und noch eine.
Jetzt noch eine.
Die allerletzte Frage, weil ich die Frage irgendwie so ulkig finde. Kann man im Schlaf ohnmächtig werden?
Das müsste möglich sein, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht.
Ist Schlaf nicht eigentlich Ohnmacht?
Ja, aber Schlaf ist ja eine Ohnmacht, aus der du jederzeit wieder aufgeweckt werden kannst. Hm. Bei manchen einfacher, bei anderen Leuten nicht ganz so einfach oder bei anderen Schlafzuständen. Aber eine Ohnmacht kannst du ja zum Beispiel induzieren, indem du jemandem stark auf den Kopf schlägst. Wobei, wir outen uns jetzt vermutlich wieder, aber gibt es einen großen Unterschied zwischen Ohnmacht und Bewusstlosigkeit? Ich glaube, Ohnmacht ist einfach nur das ältere und trivialere Wort für Bewusstlosigkeit, oder?
Weiß ich gar nicht. Also, hast du schon mal gehört, dass jemand ohnmächtig geschlagen wurde? Also ich habe
vielleicht hätte ich das gehört, wenn ich in den 50er Jahren Agentenfilme geguckt hätte. Ich weiß es nicht.
Aber man sagt ja, er ist ohnmächtig geworden.
Mhm.
Das ist ja immer noch in Benutzung, sag ich mal. Also ich finde, Bewusstlosigkeit hat immer so ein bisschen was Fremdinduziertes.
Ja.
Und Ohnmacht eher sowas, was einfach passiert, so weil der Kreislauf zusammenklappt oder nicht, man wird nicht ohnmächtig, wenn man jetzt eine Faust ins Gesicht kriegt. Da wird man bewusstlos. Wobei es, ich sag mal, bewusstlos ist ja auch eher was glaube ich passiert, wenn dem Gehirn, wenn der, du, beziehungsweise wenn du geschlagen wirst du ja bewusstlos, weil dein Gehirn quasi in deiner Gehirnflüssigkeit volles Met an deine an deine Schädeldecke fliegt. Mhm. Und dann dein Gehirn, glaube ich, einmal kurz neu booten muss, weil gerade alles irgendwie durcheinander ist.
Ja. Okay.
Und ohnmächtig.
Ist eher ein Zustand, bei dem das Gehirn kontrolliert runterfährt, um irgendwie eine Schutzfunktion zu haben, oder?
Das weiß ich gar nicht, aber das ist auf jeden Fall was, denke ich mal, eher mit dem Kreislauf zu tun hat. Wenn dein Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff oder sowas versorgt wird, dann wirst du ohnmächtig. Vielleicht. Also ich würde sagen, dass es...
Wenn ich mich in einem Raum befinde, jetzt wieder klassisches Agentenfilm-Ding, du bist in einem Raum und da kommt irgendeine Art von Gas rein, dann wirst du doch auch bewusst, da finde ich es legitim zu sagen, du wirst bewusstlos oder du wirst ohnmächtig. Das ist so im normalen Sprachgebrauch an der Stelle die gleiche Semantik.
Ja, würde ich da auch eher sagen, bewusstlos.
Wegen der Fremdinduktion.
Ja.
Ist das ansonsten körperlich der gleiche Zustand?
Na,
sind das nur unterschiedliche Worte, fremdinduziert, auf irgendeine Art und Weise selbstinduziert, für den gleichen Endzustand? Sind das unterschiedliche Abfahrten in den Zustand, nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein?
Wahrscheinlich schon.
Und ist das überhaupt wichtig für diese Frage?
Nein, das ist überhaupt nicht wichtig für diese Frage.
Ich habe die Frage schon wieder vergessen.
Kann man im Schlaf bewusstlos werden?
Ach so. Ich habe nämlich tatsächlich direkt am Anfang gedacht, mich dem anzunähern mit, wenn du im Schlaf einen Schlag auf den Kopf bekommst, dann wirst du doch ganz sicherlich bewusstlos. Aber ja, du wirst bewusstlos und vielleicht nicht ohnmächtig, wenn das nicht das Gleiche ist. Mhm. Damn.
Kannst mal sehen. Ne?
Aber es kann doch auch im Schlaf der Zustand, den du beschrieben hast, irgendwie Kreislauf hat einen Zusammenbruch oder so eintreten. Warum sollte denn das im Schlaf nicht möglich sein?
Das ist sicherlich möglich, aber dann wirst du nicht bewusstlos, weil du bist ja schon bewusstlos.
Aber Bewusstlosigkeit ist ja nun mal, und da bin ich mir sehr sicher, nicht das Gleiche wie Schlaf. Oder ist das Gleiche nur mit einer näher gelegenen Ausfahrt?
Also unterm Strich kommt ja das Gleiche dabei raus. Also vom körperlichen Zustand her. Wobei, sag ich mal, beim Schlafen das Gehirn ja trotzdem noch aktiv ist irgendwo und Dinge verarbeitet.
Das wäre eine Frage. Träumen bewusstlose Menschen? Nein, Moment. Träumen ohnmächtige Menschen?
Das ist eine gute Frage, ne?
Steht noch nicht auf der Karte. Werden wir niemals erfahren.
Also, ohne jetzt weiter in unserem Spezialgebiet der Medizin weiter...
durch Wissen zu glänzen.
Ja, würde ich sagen, nein, man kann nicht im Schlaf bewusstlos werden, weil... ich habe noch nie davon gehört, dass irgendjemand im Schlaf bewusstlos
ist. Richtig, weil man es nicht merkt. Weil das ja niemand bemerken würde.
Ja, aber das würde einem doch trotzdem, also das würde einem sicherlich irgendwie mal vors Auge gesprungen sein, dass es das irgendwie gibt das wäre ja so kurios, im Schlaf bewusstlos zu werden, weil man das ja irgendwie gar nicht merken kann.
Ja.
Man da irgendwie von gehört hätte.
Und darum hängt es halt schon von der, ich sag mal, wissenschaftlichen Definition des Zustands ab. Weil vielleicht kannst du ja einschlafen, aufgrund irgendeiner medizinischen Indikation bewusstlos werden, dann wie bei einer normalen Bewusstlosigkeit endet dieser Bewusstlosigkeitszustand wieder, gleitet in den normalen Schlafzustand wie über und du wachst wieder auf irgendwann.
Das mag natürlich passieren.
Aber meinst du, das ist so merkwürdig? Ja gut, wir finden es jetzt schon ziemlich merkwürdig und können da länglich drüber sprechen. Das hätte bestimmt schon mal jemand auf Spiegel Online oder Spektrum oder so beschrieben.
Ja.
Einfach so als witziges Feature aus der Welt der Medizin.
Ja.
Von daher würde ich mich breitschlagen lassen, mich dir anzuschließen, einfach weil man es noch nie gehört hat.
Ja.
Nicht, weil es mir schlüssig erscheint.
Aber meinst du, wir schwimmen weit genug in den Tiefen des Internets, um das schon mal gehört zu haben? Das meine ich nämlich auch. Das ist ja so eine kuriose Geschichte.
Da hätte man zumindest mal die Überschrift und den Anreißer gelesen von.
Ja, das wäre doch auch eine super Frage bei Wer wird Millionär? Wie oft wird eine Person im Laufe seines Lebens im Schlaf bewusstlos? Oder ohnmächtig? Mhm. So,
C.
Ja, C. Nein, man kann nicht im Schlaf bewusstlos werden. Also das ist tatsächlich die Antwort. Nein. Also nein ist die vollständige Antwort. Mhm. Man kann offensichtlich im Schlaf nicht bewusstlos werden. Sehr gut. Haben wir doch die großen Fragen des Lebens auch heute mal wieder geklärt.
Genau, und mit dieser grandiosen Erkenntnis entlassen wir euch in die laue Sommernacht, den lauschigen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Beim nächsten Mal machen wir dann hoffentlich ein Beerly Recap und ich bin wirklich sehr gespannt, ob unsere Regierung dann noch im Amt sein wird oder noch geschäftsführend, was der Donald wieder gemacht haben wird und auch ansonsten, wie das alles so ausschaut. Lars, schön, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Und euch, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.